Wie cool wäre das, wenn wir Kekse oder Klassenhefte mal eben so durch die Luft schweben lassen könnten? Ich meine, darüber haben eben Willi, Talita und Felix nachgedacht, wie das wäre. Vielleicht würdest du auch gerne ganz andere Sachen durch die Luft schweben lassen. Ich meine, das regt ja durchaus zur Fantasie an. Und die drei vorhin haben festgestellt, dass Gottes Kraft, Gottes Macht stärker und größer ist als das von Star Wars, als die von den Jedi-Rittern, wo sie von gesprochen haben. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und das ist ein historisch vielfach besser belegtes Ereignis als zum Beispiel der Gallische Krieg von Caesar. Es sind viel mehr Berichte, die das bestätigen, dass Jesus auferstanden ist. Ich muss gestehen, so als Naturwissenschaftler tut mir das gut. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, ich habe Bienchen und Blümchen studiert, also Biologie. Und hier gibt es eine ganz klare Faktenlage. Es gibt viele historische Beweise für die Auferstehung von Jesus, mehr noch als für gleichalte andere Ereignisse. Und das ist einfach schön, das mag ich, dass es eben auch so handfest ist. Jesus ist auferstanden und das feiern wir heute. Und ich möchte heute mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die viel von Gottes Wesen zeigt und ja auch mit Auferstehung und seiner Kraft zu tun hat, wo das deutlich wird. Und zwar die Auferweckung von Lazarus. Einige kennen es vielleicht. Ganz kurz die Vorgeschichte. Lazarus und seine beiden Schwestern Maria und Martha sind Freunde von Jesus. Als Lazarus sterbenskrank wird, schicken sie einen Boten zu Jesus mit der Bitte, direkt zu kommen und Lazarus zu heilen. Jesus macht sich aber erst ein paar Tage später auf. Und so kommt er zu spät, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 17 und folgende. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du bittest, wird Gott dir geben. Bei Martha sehen wir so eine Spannung. Da ist auf der einen Seite dieser Vorwurf an Jesus: Warum bist du nicht früher gekommen? Wärst du doch früher gekommen, dann wäre das alles nicht passiert. Und auf der anderen Seite sehen wir bei ihr ganz viel Hoffnung. Das, was du Gott bittest, wird er dir geben. Du kannst immer noch was tun. Es ist nicht vorbei mit deinen Möglichkeiten. Und zwischen diesen beiden Extremen schwankt Martha hier in dieser Begegnung mit Jesus. Ich finde, auch heute sind wir immer wieder in so einer Spannung drin. Und vielleicht geht es dir da ähnlich wie mir. Auf der einen Seite dieses: Jesus, wo warst du, als ich dich brauchte? Warum bist du nicht früher gekommen? Warum greifst du nicht schneller ein und heilst das Leid, beendest das Drama, den Krieg, die Situation, in der ich gerade stecke? Warum? Warum müssen zuerst so viele Leute sterben? Und gleichzeitig ist da aber auch: Jesus, ich habe schon so viele Wunder von dir erlebt. Du kannst es auch heute noch tun. Da ist das, was ich nicht mit Gott erlebe, wo ich ihn nicht verstehe. Und gleichzeitig ist es diese Hoffnung, weil ich schon etwas mit Gott erlebt habe. Und das ist so eine Spannung, die wir hier in dem Bibeltext auch bei Martha wiederfinden. Ja, warum ist Jesus eigentlich nicht direkt zu Lazarus gegangen, um ihn zu heilen? Die Freunde und die Familie, die haben doch rechtzeitig jemanden geschickt, um Jesus Bescheid zu sagen. Ich würde denken, dass Jesus sich nicht vereinnahmen lässt von anderen Menschen. Er wird nicht fremdbestimmt. Er lässt sich nicht durch Umstände bestimmen oder lenken, sondern er hat seine Agenda. Er bleibt sich selbst und Gott treu. Und auch heute Gott lässt sich nicht manipulieren für unsere Vorstellung, was er zu tun hat. Gott bleibt der gleiche, gestern, vorgestern, heute und morgen. Er verändert sich nicht. Mit Gottes Kraft können Talita, Felix und Willi natürlich nicht einfach so beliebig Klassenhefte und Kekse durch die Luft schweben lassen. Oder Dinge, woran du eben gedacht hast, was ja eigentlich schon ganz cool wäre. Weil es nicht eine Kraft ist für unsere eigenen Vorstellungen, sondern für seine Vorstellungen und Absichten. Ich lese die Bibelstelle weiter mit Lazarus. Jesus sagte zu ihr, also zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu Jesus, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das, Philipp? Wo Jesus kommt, kommt Leben. Da kommt Lebendigkeit, da werden Träume wieder wach. Da kommt Hoffnung. Und da kann so viel Schmerz und Leid sein, wie möchte. Da, wo Jesus kommt, kommt ewiges Leben. Und das fängt dann an, wenn wir Jesus in unser Leben hineinkommen lassen. Dann kommt an die Stelle von unserem begrenzten Leben sein Leben. Dann wird meine Zukunft geprägt von seiner Zukunft, das ewige Leben. Und das ist erstmal eine ganz schlichte Entscheidung, die wir treffen können. Und vielleicht so ein kleiner Exkurs. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal erklärt. Für mich ist Entscheidung sowas ganz Bildhaftes. Etwas zu scheiden ist ja ein altdeutsches Wort, um etwas zu trennen. Und mit einer Entscheidung trenne ich meine Vergangenheit von meiner Zukunft. Meine Vergangenheit soll nicht länger meine Zukunft bestimmen, sondern ich trenne sie ab und entscheide mich, eine neue Zukunft zu haben. Eine Zukunft mit Jesus. Ich sage, bis hierher soll mein altes Leben gehen, es hört jetzt auf und Neues fängt an, weil Jesus Teil von meinem Leben wird. Weil ich die Zukunft für mich annehmen möchte, die Jesus hat und die Jesus mir geben möchte. Jesus sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Glaubst du das, Reinhold? Glaubst du das, Alina? Glaubst du das, Beate, Paul, Stefan? Wie auch immer wir heißen, glauben wir das? Können wir das glauben, auch wenn wir mitten im Leid stecken, wenn wir mega Herausforderungen haben und es echt schwer fällt? Entscheiden wir uns für die Zukunft, die Jesus uns geben möchte? Ich lese weiter die Geschichte von Lazarus, aber überspringe jetzt ein paar Verse. Jesus steht am Grab. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge um mich herum habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Was für eine spektakuläre Geschichte. Und wenn ich diese Geschichte lese und nochmal lese und nochmal lese, irgendwie kommt bei mir jedes Mal wie so ein Kinofilm, als ob ich daneben stehe und diese Geschichte beobachte. Da ist Jesus, da sind die beiden Schwestern von Lazarus, da ist das Grab, wo der Stein weggerollt wird. Und Lazarus kommt da raus wie so eine Mumie eingepackt. Er ist wieder lebendig geworden. Und das ist Das fällt mir leicht, mir das vorzustellen, wie das passiert ist. Bei Jesus fällt es mir nicht immer so leicht, weil das irgendwie nochmal besonderer ist, dieser Tod und diese Auferstehung von Jesus. Weil, ich meine, bei Lazarus ging es ja um einen Mann. Der hatte seine Familie, der hatte seine Freunde, das Dorf, wo ihn die Leute kannten. Bei Jesus ging es um mehr als nur einen Mann. Es ging um die ganze Menschheit. Und es ging um Gott. Und darum waren bei Jesus auch wesentlich krassere Zeichen dabei, bei seinem Tod und seiner Auferstehung. Da war eine Sonnenfinsternis, als Jesus gestorben ist. Gleichzeitig ein Erdbeben. Ich meine, das ist schon mal ziemlich ungewöhnlich. Dann gab es im Tempel einen sehr, sehr schweren Vorhang, der den normalen Bereich, wo man regelmäßig hinkonnte, von dem Allerheiligsten, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hin durfte, der hat das getrennt, weil Gottes Gegenwart im Allerheiligsten so stark war, dass ab und an mal ein Priester gestorben ist, weil er da ein paar Regeln missachtet hat. Dieser Vorhang reißt, und zwar nicht von unten, wo jemand mit einer Schere gearbeitet hat, sondern von oben nach unten. Die Gegenwart von Gott wird frei, zugänglich für uns Menschen. Und das Ganze wird dann noch verstärkt, dass wirklich viele Berichte sind, dass sich Gräber geöffnet haben, wahrscheinlich so ähnlich wie das von Lazarus, wo dann der Stein weg ist. Die Toten sind auferstanden und ihrer Familie und Freunden wieder begegnet. Und auch nach seiner Auferstehung ist Jesus seinen Freunden, seinen Jüngern und vielen Menschen begegnet. Das hatte Paul vorhin noch in der Einleitung erzählt. Über 500 Leute haben Jesus gesehen nach seiner Auferstehung. Das ist schon krass. Das fällt mir ein bisschen schwerer, mir das vorzustellen. Ich meine, auch da habe ich ein Bild vor Augen, aber es wirkt so viel abstrakter irgendwie. Nicht so nahbar. Aber es ist real. Wie gesagt, dafür gibt es mehr Zeugenberichte und Beweise als für andere historische Ereignisse aus der Zeit. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Matthäusevangelium am Ende, Kapitel 28. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Also nach seiner Auferstehung. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Einigen Jüngern fällt es leicht zu glauben, anderen nicht. Ich finde das irgendwie angenehm. Ich muss nicht immer der Checker sein, der super heilig und fromm 7 Zentimeter über dem Boden schwebt, weil er so fromm ist. Ich darf Zweifel haben. Ich darf auch glauben. Und beides hat Raum bei Jesus. Und das finde ich so wertvoll. Und zu beiden Gruppen spricht er. Beide Gruppen haben den gleichen Auftrag. Da sagt Jesus zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jesus fängt an, zu seinen Jüngern zu sprechen mit den Worten: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und das ist bei der Kreuzigung und dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung schon sichtbar geworden. Da war die Sonnenfinsternis. Ja, Jesus hat alle Macht im Himmel. Da war das Erdbeben. Ja, Jesus hat alle Macht auf der Erde. Und beides beinhaltet auch, dass Jesus alle Macht hat im religiösen Bereich. Der Vorhang im Tempel reißt von oben nach unten, vom Himmel in Richtung Erde. Er hat auch alle Macht über den Tod, über Leben, über das Totenreich, was symbolisch gezeigt wird dadurch, dass sich die Gräber wieder öffnen. Jesus hat alle Macht, über alles und in allen Bereichen. Er hat alle Macht. Und das ist die Grundlage für das, was Jesus danach sagt. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe, tauft sie. Jesus hat alle Macht. Und auf dieser Grundlage sind wir auch heute eingeladen und herausgefordert, unseren Glauben zu leben. Ich finde, das ist irgendwie immer beides. Eine Einladung und eine Herausforderung. Manchmal habe ich das Gefühl, wollen wir unseren Glauben so ein bisschen Star Wars-mäßig leben. Wir wollen uns konzentrieren, wir üben Dinge, wir wollen ein Rezept haben, wie es funktioniert, damit es dann nach unseren Vorstellungen läuft. So, ja, jetzt musst du das tun, Jesus, und die Situation klären, dort jemanden heilen und dann bitte die Umstände verändern und genau jetzt möchte ich von dir was hören. Ich nehme mich da nicht aus. Es ist aber Star Wars-mäßig. Möge die Macht mit mir sein. Aber Gottes Macht ist anders. Er schenkt sie uns. Für seine Vorstellungen, nicht für meine. Ich meine, wir beten ja auch im Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Offensichtlich ist eine Realität bei Gott, die er sich wünscht, dass sie auf der Erde auch Realität wird. Und dazu sind wir eingeladen, diese Realität von Jesus auszubreiten in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, eben dort, wo wir sind. Jesus ist auferstanden. Er hat alle Macht und er lädt uns ein, dich und mich, in dieser Macht, in dieser Kraft zu leben. Und es kann bedeuten, dass wir heute oder morgen oder nächste Woche in unseren Familien etwas anders tun, weil wir uns bewusst sind, hey, da ist Gott, der möchte sich ausbreiten. Vielleicht ist ein Konflikt in der Familie, eine Spannung, wo wir beten, dass sich Gottes Gegenwart ausbreitet, er mit seinem Frieden kommt. Und wir sind wie so Friedensbringer in unseren Familien. Es kann sein, dass wir am Arbeitsplatz gemobbt werden und wir uns bewusst machen können, Gottes Kraft will in mir leben, in uns leben. Und ich kann mit einer anderen Perspektive zur Arbeit fahren. Es kann sein, dass wir in der Gemeinde merken, hey, wir wollen an der Stelle oder an der Stelle dieser Kraft von Gott mehr Raum geben. Bewusster mit seinem Wirken rechnen. Damit rechnen, dass Jesus' Realität hier stärker sichtbar wird, was auch immer das einschließt. Heilungen, Wiederherstellung von uns selbst, von unserer Persönlichkeit. Dass wir wieder diese Lebendigkeit bekommen, nach der wir uns sehen. Und viele, viele Beispiele mehr. Jesus lädt uns ein, in diese Kraft hineinzukommen. Und das ist Ostern für mich auch ein Stück. Jesus ist auferstanden für uns, damit wir Leben haben. Er möchte mit seinem Leben in unser Leben kommen, damit seine Zukunft unsere Zukunft wird. Und die kann heute beginnen. Jesus, danke dafür, dass du am Kreuz gestorben bist, all das Leid, all den Schmerz auf dich genommen hast. Dass das, was uns von Gott getrennt hat, hast du getragen und diesen Weg frei gemacht. Danke, dass wir durch dich deine Zukunft bekommen können. Dieses ewige Leben, diese Lebendigkeit, die heute anfängt. Jesus, zeig uns das immer wieder, wo wir Schritte gehen können. Begegne du uns immer wieder mit dieser Kraft. Amen.